Breitband-Topic.
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Wir User tragen täglich Terabytes an Daten in die Cloud. Und das nicht nur in Form von Texten, Fotos und Videos. Wir verfassen auch Kalendereinträge. Wir suchen nach Informationen. Wir fahren bestimmte Routen. Wir benutzen Apps oder stellen einfach nur intime Suchanfragen.
Doch all diese unscheinbaren Daten enthalten oft mehr Informationen, als wir auf den ersten Blick bemerken. Gerade wenn diese in großem Umfang von Algorithmen ausgewertet werden. Am weitesten fortgeschritten ist zum Beispiel die Gesichtserkennung. Facebooks Algorithmus DeepFace erkennt Gesichter mit über 97%iger Wahrscheinlichkeit oder Genauigkeit mehr noch als Menschen wahrscheinlich manchmal. Eine Technik, die übrigens in der Europäischen Union verboten ist.
Denn diese Nebenbeidaten in den Daten, also quasi Kollateraldaten, sind wie so häufig bei neuen Technologien ein zweischneidiges Schwert. Simple, einfache digitale Medien können zusätzlich interpretiert werden, aber halt diese Interpretationsfrontgrube kann auch viel über die Nutzer oder die Urheber verraten.
Wie Computer uns durch Daten sehen und welche Konsequenzen das für unseren Umgang mit Mediendaten haben wird, das besprechen wir gleich mit dem Soziologen und Datenforscher Benedikt Köhler, der an der Entwicklung von Datenanalysen arbeitet. Vorher präsentiert Moritz Metz ein paar Beispiele für Kollateraldaten aus Bild- und Stimmanalyse.
Manche menschlichen Missgeschicke dürften in Zukunft seltener passieren. Schläfrige Mitarbeiter zum Beispiel, ob im Nachrichtenstudio oder im Flugzeugcockpit. Mit 80% Genauigkeit können Algorithmen erkennen, wie müde jemand ist, anhand der Stimme.
Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Schön, dass ihr euch mal wieder ausbeutet.
Aber auch, ob jemand gewissenhaft aufgeregt ist, alkoholisiert oder sonstige Drogen zu sich genommen hat.
Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Adi.
Ob er an Parkinson leidet, an Depressionen oder ADHS.
Ich habe mir deswegen gedacht, ich mache heute einen Haul.
Aus Lautstärke, Artikulation, Tempo, Rhythmus, Melodie und Klangfarbe einer Stimme berechnen Audio-Profiling-Algorithmen Aussagen über den Zustand des Sprechers.
Mega viele tolle neue Produkte gefunden.
Und ins Netz sprechen, das tun ja nicht nur YouTube-Stars, sondern alle.
Wie hoch ist der Brocken?
1141 Meter.
Die Google-Sprachsuche. Wie Siri von der Konkurrenz behält auch Google die intimen Sprachsuchaufnahmen seiner Kunden bis in alle Ewigkeit auf seinen Servern, um mit selbstlernenden Algorithmen deren Verständnis noch zu verbessern.
Pa-a-ö-o-alto. Palo Alto.
Genauso gerne sammelt Google Bilder.
Photos are more than just pixels.
Googles neuer Fotodienst analysiert in den ihm anvertrauten Fotos nicht nur die sogenannten EXIF-Metadaten, die heute jede Kamera mitschreibt, also Blende, Auslösezeit und immer öfters den GPS-Standort. Es erkennt den Standort eines Fotos allein an fotografierten Landschaften oder Ortsmarken, etwa der Skyline von New York.
We call this time-lapse mining.
Mit viel fotografierten Orten arbeitet auch ein Algorithmus von Forschern der Uni Washington. 86 Millionen Fotos von Social-Media-Plattformen habe man sortiert und verortet und so die meistfotografiertsten Orte und die beliebtesten Perspektiven darauf entdeckt. Mithilfe der gesammelten Touristenshots und von 3D-Algorithmen entstanden faszinierende Zeitrafferaufnahmen. Sie zeigen, welche Magie aus lernenden Algorithmen und den petabyte-hohen Bilderbergen des Social Webs entstehen kann.
Image recognition now works. Speech recognition now works a lot better.
Bilderkennung funktioniert, Spracherkennung auch immer besser. Das sagt Professor Jan Le Cun, Leiter der Forschungsabteilung für künstliche Intelligenz bei Facebook.
So companies like Facebook, Google.
Und Firmen wie Google oder Facebook seien hier im Vorteil, der Datenberge wegen.
Because of the data that we have available to us.
Modernes Social Media Mining schürft Schätze aus unseren noch so öden Fotos. Auch weil wir User für kostenlose Webdienste brav bezahlen mit unseren Kollateraldaten.
Und diese Daten werden dann von Algorithmen ausgewertet. Was dabei passiert und welchen Nutzen uns das vielleicht bringen kann, haben wir uns von Benedikt Köhler erklären lassen. Er beschäftigt sich wissenschaftlich und unternehmerisch mit der Analyse von großen Datenmengen und Social Media.
Bevor wir in die tiefere Datenanalyse eingetaucht sind, wollten wir aber erst noch mal ganz grundsätzlich erklärt bekommen, wie Computer im Gegensatz zu uns Menschen Daten eigentlich wahrnehmen. Oder anders formuliert, wie sieht ein Computer ein Bild, wie hört er Musik?
Computer hören und sehen natürlich in Zahlen. Also da gibt es keine Formen, keine Gestalten, sondern einfach nur Zahlen. Also ein Bild oder auch eben ein Audioclip oder eine Karte, irgendwas. Das sind alles letztlich nur Zahlenreihen oder beziehungsweise Zahlenreihen und Zahlenspalten, also quasi wie so eine Matrix. Und da steht dann entweder was in einem Feld, dann ist da ein Bildpunkt zum Beispiel, oder da steht nichts und dann ist dann kein Bildpunkt. Und dann kann man es natürlich noch ein bisschen komplizierter machen. Wenn das Bild farbig ist, dann steht da eben nicht nur eine 1 oder 0, sondern eben gibt es verschiedene letztlich Schichten übereinander. Der eine ist dann irgendwie der Rot-Layer, da stehen dann alle roten Sachen drin und dann eben der blaue Layer und so weiter. Also letztlich sind das mehrdimensionale Zahlenräume und die sind überall. Also egal, ob man ein Social Network anschaut oder ein Bild oder ein Musikstück, das sieht alles gleich aus für den Computer. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man da überall die gleichen Methoden und die gleichen Werkzeuge verwenden kann, um diese Dinge zu analysieren.
Das heißt, für den Computer sind Mediendaten erstmal nur ein Zahlenwurst und dann gibt es sozusagen eine Anweisung dafür, wie die interpretiert wird. Und das macht das dann erst zum Bild oder zum Ton oder zum Video. Wenn wir als Mensch jetzt so ein Bild zum Beispiel angucken, dann sehen wir, okay, das ist das Brandenburger Tor und können dann vielleicht dann sagen, das ist vielleicht Sommer, das ist vielleicht irgendwie 12 Uhr mittags. Aber in diesen Zahlenhaufen, die Dateien sind, sind ja noch viel mehr Informationen versteckt. Was sieht denn der Computer da noch an unsichtbaren Dingen?
Ja, der Computer kann erstmal natürlich lernen, auch die Sachen zu sehen, die wir auch sehen. Also das kann man ihm zum Beispiel sagen. Also das ist dann das sogenannte Machine Learning. Das heißt, ich zeige ihm ganz viele solche Zahlenmatrizen und sage ihm dann, das eine, das ist jetzt eine Katze und das nächste ist ein Hund, und mache das dann so lange, bis der Computer irgendwie gelernt hat. Es gibt bestimmte Muster, die dann dafür sprechen, dass das ein Hund ist oder eine Katze ist. Und wenn man das eben lang genug macht, dann können Computer tatsächlich lernen, was auf dem Bild ist. Aber das braucht ja immer noch einen Menschen. Also das heißt, ich muss dem Computer sagen, dieses Muster oder dieses Zahlenfeld, das ist jetzt irgendwie eine Katze. Was es jetzt auch noch gibt, und das ist sehr interessant, sind eben Ansätze, die wirklich auf sehr, sehr großen neuronalen Netzwerken basieren, die dann selber lernen, bestimmte Muster zu erkennen. Die können zwar dann nicht sagen, was das ist, aber die können zumindest schon mal sagen, das ist so eine ganz typische Form, die findet man immer wieder, oder das ist eine Form, die findet man immer wieder. Da gab es von Google mal eine sehr große Studie, die halt über ganz viele Bilder das rüberlaufen haben lassen, und danach kam dann als Ergebnis zum Beispiel, dieser Computer hat dann gelernt, dass es sowas wie Katzen gibt. Also das war so die beiden Sachen, die ganz häufig waren eben Katzen und menschliche Gesichter. Und das hat der Computer von sich aus gelernt, dass das irgendwas ist, was so aussieht wie eine Katze. Und das ist natürlich schon interessant, weil das letztlich ohne menschliches Hinzutun passieren kann. Das heißt, der Computer kann selber dann aus Zahlen Muster generieren und dann sagen, hier ist ein interessantes Muster, das sollte man sich mal anschauen.
Und dafür hat er eine entsprechende Software. Sie sagten schon, Algorithmen sorgen dafür, dass diese unsichtbaren Daten miteinander in Beziehung gesetzt werden und verknüpft werden. Wenn wir mal die letzten Jahre zurückschauen, wie würden Sie die Fortschritte beschreiben, die diese Datenverarbeitung jetzt erst möglich gemacht hat? Wo ist da der Sprung?
Also der größte Fortschritt ist sicher in der Rechenpower. Dass also viele der Ansätze, wie man zum Beispiel jetzt Muster erkennt auf einem Bild, das sind Sachen, die theoretisch schon sehr, sehr lange existieren. Und das zum Teil vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hat man schon gewusst, wie man das macht im Prinzip. Aber man konnte natürlich dann nicht das tatsächlich in der Praxis durchrechnen, weil das zum Teil dann sehr, sehr viele Vergleiche sind. Man muss sehr lange lernen, man muss sehr, sehr viele Zahlen letztlich durch so einen Algorithmus durchschleusen, bis er dann mal verstanden hat, was jetzt eine Katze ist und was ein Hund ist. Und das waren Sachen, die waren immer theoretisch, und man hat immer gesagt, gut, irgendwann mal wird man so weit sein, dass man sowas erkennen kann. Und heutzutage ist es einfach von der Rechenpower, den ganzen Cloud-Lösungen, ob das jetzt Google ist, Amazon ist, kann man sich ja Rechenzeit mieten, Rechner lernen und das durchführen. Das sind Sachen, die mittlerweile in wenigen Minuten kann man so ein sehr komplexes Machine Learning Programm durchlaufen lassen, was früher einfach nicht möglich gewesen ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt. Also wir können heute in der Praxis Sachen machen, von denen wir eben früher nur geträumt haben. Und das andere ist natürlich so ein bisschen auch die Mode, also dass es eben gerade eine sehr starke Aufmerksamkeitswelle gibt in diese Richtung Data Science, Machine Learning, Algorithmen. Und das führt natürlich dazu, dass sich sehr viel mehr Leute darüber Gedanken machen über dieses Thema und sehr viel mehr auch eben mit verschiedenen Datensätzen herumexperimentieren und dann ihre Ergebnisse alle veröffentlichen. Also ob das jetzt in Blogs ist oder ob das dann irgendwelche R-Pakete sind, also so eine Software, mit der man solche Sachen durchführen kann. Das heißt also, es gibt einen sehr regen Austausch und das ist, dadurch kann man sehr gut auf der Höhe der Zeit bleiben. Also früher war das sehr schwierig, die entsprechende Fachliteratur zu bekommen. Das war alles in irgendwelchen Büchern, irgendwelchen Bibliotheken verstaubt.
Jetzt haben wir schon gehört, damit das funktioniert, braucht man millionenfach Bilddaten zum Beispiel, um diese Analyse überhaupt erstmal darstellen zu können. Damit der Computer lernen kann, was eine Katze ist, muss er erst 300 Millionen Mal gesehen haben, eine Katze auf einem Bild. Sind das die einzigen Daten, die dann in dieser Ansammlung von ganz vielen Bildern, Videos oder anderen Mediendaten stecken? Oder gibt es da noch andere Erkenntnisse daraus? Und warum ist das für große Firmen interessant?
Ja, also das ist der erste Schritt, letztlich zu erkennen, was auf einem Bild oder was in einem Musikstück passiert. Das nächste ist dann, dass man natürlich noch Daten in den Daten hat, also oder zu den Daten hat, also Metadaten, die mir dann zum Beispiel Informationen darüber geben, wann das war oder wo das war, oder dann eben andere Datenquellen, die ich damit verbinden kann. Also zum Beispiel bei Musikstücken, wenn ich jetzt ein Streaming-Music-Anbieter bin, dann weiß ich zum Beispiel, wann wer eingeschaltet hat und wann jemand vielleicht dann vorgespult hat oder wieder ausgeschaltet oder nächsten Titel angehört hat. Und das Interessante ist dann eben, diese verschiedenen Dinge zusammenzubringen und dann zu schauen, welche Muster, die ich jetzt erkenne. Also da ist ja letztlich erstmal die Erkenntnis in meinem Datenwust, gibt es hier irgendein Muster, das ist interessant, das kommt ab und zu vor. Und wenn ich das dann verbinde mit anderen Datenquellen, zum Beispiel, dass ich lerne, okay, und wenn sowas passiert, dann drehen die Leute die Lautstärke auf, weil das gefällt ihnen besonders gut. Dann ist man schon in so eine Richtung, diese Informationen mit einer Bedeutung zu versehen. Das heißt also, dieses Datenmuster ist nicht nur einfach ein Muster, was es gibt, sondern ist ein Muster, mit dem ich etwas anderes vorhersagen kann. Und das ist der Punkt, wo es dann für Unternehmen spannend wird.
Eine der Anwendungen, die man sich ja in der Musikindustrie oder bei Amazon und so weiter wünscht, ist ja, dass mit solchen Massen an Daten die Empfehlungsalgorithmen verbessert werden. Und das ist aber irgendwie seltsamerweise immer noch ein Problem. Das funktioniert äußerst selten. Warum ist das so schwierig? Warum können da nicht diese Metadaten besser helfen?
Ja, es ist die Frage, wie gut es funktioniert, also was da der Maßstab ist. Also letztlich aus Seite oder von Seiten eines Buchladens oder von Netflix, Amazon und so weiter ist ja letztlich die Erfolgsmetrik vielleicht eine andere als die aus der Nutzerseite. Also der Nutzer möchte natürlich Empfehlungen bekommen, die möglichst gut zu ihm selber passen. Aber auf Amazon-Seite oder Netflix-Seite sollten das natürlich Empfehlungen sein, die möglichst gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Das heißt, dass ich dann vielleicht doch nochmal irgendetwas kaufe. Und da kann es dann natürlich sein, dass bestimmte Empfehlungen für mich selber vielleicht nicht so wirklich sinnvoll erscheinen, aber tatsächlich dann ab und zu mal sehr, sehr gut funktionieren. Sodass also diese Male, wo es dann wirklich gut funktioniert, dass die ganzen anderen Male dann quasi mitfinanzieren. Ein Beispiel, wenn man irgendwie auf Amazon oder sonst wo ein Trampolin zum Beispiel kauft, dann kriegt man natürlich die ganze nächste Zeit immer Empfehlungen, noch ein Trampolin zu kaufen oder Empfehlungen für andere Trampolinen. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich jetzt dann noch eins kaufen werde. Aber vielleicht gibt es dann ein, zwei Leute, die tatsächlich dann sagen, ja, und ich kaufe jetzt auch noch eins für meine andere Tochter oder sowas, dass sie sich nicht streiten. Und wenn das ganz selten mal vorkommt, dann kann das sein, dass das so wertvoll ist für das Unternehmen, dass sie das dann in Kauf nehmen, dann eben dafür mehrere Male dann anderen Nutzern diese Empfehlung zu geben, die dann vielleicht nervt.
Aber das bedeutet für mich als User, dass dadurch, dass ich Dinge auswähle, anschaue oder bewerte, da im Hintergrund Entscheidungen vielleicht vorgenommen werden, die gar nicht so etwas mit mir zu tun haben, sondern mit dem ökonomischen Gewinn eines Anbieters im weitesten Sinne. Heißt das, wir müssen in Zukunft vielleicht umdefinieren, was für uns ein Bild oder ein Musikstück online bedeutet, weil das nicht nur das eigentliche Stück ist, sondern immer auch diese bedeutungsschwangere Interpretation mit hinten dran hängt?
Der erste Punkt ist, wir wissen in der Regel nicht, wie diese Algorithmen funktionieren. Das ist eben natürlich eine Hypothese, wie das funktioniert. Und man kann sich halt durchaus vorstellen, dass natürlich so ökonomische Erwägungen bei den meisten doch sehr wichtig sein werden. Aber wie genau, was genau da gemacht wird, weiß man nicht. Also das wäre natürlich so der erste Schritt, überhaupt erstmal sich damit vertraut zu machen oder überhaupt erstmal irgendwo erfahren zu können, was wird denn da eigentlich mitgeschnitten, was wird gemessen und was wird auf Grundlage dieser Daten dann entschieden. Also das wäre so der erste Schritt. Und zweitens glaube ich schon, dass dieses Bewusstsein vielleicht allmählich auch wächst. Also dass eben alle Sachen, die ich im Internet mache, eben nicht nur mein Nutzungsverhalten ist, sondern eben auch wiederum einfließt in irgendwelche Optimierungsprojekte oder dann irgendwelche Vorschläge, die ich dann bekomme. Und das ist natürlich sehr interessant, auch forscherisch, welche Einflüsse dann das auf mein Verhalten hat, wenn ich weiß, dass dadurch ich etwas verändere. Also dass ich dann vielleicht sage, naja gut, diesen Artikel, den schaue ich mir jetzt erst gar nicht an, weil sonst kriege ich die ganze Zeit irgendwie diese Empfehlungen und da habe ich keine Lust drauf.
Aber vielleicht mal ein bisschen philosophisch gefragt, wie verändert sich die Definition eines Mediums, wenn die Kategorie der dahinterliegenden Daten immer wichtiger wird? Also was ist dann ein Bild, wenn es nicht mehr nur um das offensichtlich Sichtbare geht, sondern um noch die 1000 Daten, die dahinterstehen? Oder was ist ein Song?
Ich glaube, dass sich da gar nicht so viel geändert hat. Also ich glaube, dass das gerade bei Bildern schon immer so war. Also oder viele Bilder sind ja eben nicht nur das, was sie darstellen, sondern haben eine Bedeutung. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei dem G7-Gipfel an das Bild denkt, Angela Merkel mit den ausgebreiteten Armen, das ist ja nicht nur das Bild. Also das ist ja nicht nur Angela Merkel mit ausgebreiteten Armen, sondern das ist ein Meme, das ist etwas, was in ganz unterschiedlichen Communities eine ganz unterschiedliche Bedeutung hat. Und das heißt also, Bilder tragen ja immer schon ganz viele verschiedene Bedeutungen mit sich. Jetzt kommt halt noch so eine Art technische Ebene dazu, die wir vielleicht genauso schwierig oder genauso gut dann entschlüsseln können wie diese verschiedenen Metaphern, die in so einem Bild stecken können.
Benedikt Köhler über die Dinge, die Computer über uns herausfinden können, indem sie auch die weniger offensichtlichen Dinge analysieren, die in den Daten versteckt sind, die wir nutzen und erzeugen.
Ja, und da stellt sich natürlich erneut die Frage, wie viel will man von sich preisgeben? Oder will man lieber dafür sorgen, dass solche Daten möglichst gar nicht anfallen, Markus? Natürlich muss ich dich das jetzt fragen. Wie hältst du es damit?
Ich werde meinem Ruf als sogenannter Aluhut natürlich auch hier gerecht und hätte das lieber nicht. Aluhut.
Aluhut.
Nicht Hund. Hätte das natürlich lieber nicht, dass sozusagen Leute über mich Dinge herauslesen, wo ich gar nicht mal die Kontrolle habe, wann sie das wo und wie machen. Und ich finde es aber gleichzeitig sehr spannend. Also gerade dieses, man liest da noch Dinge heraus, wo man vorher gar nicht wusste, dass es die vielleicht gibt und würde mich vielleicht breitschlagen lassen, wenn ich persönlichen Nutzen davon hätte. Und da fällt mir halt immer nur eins ein, das wurde auch gerade noch angesprochen, diese Empfehlungsalgorithmen. Und da muss ich aber sagen, bis jetzt war es so, egal wie viele Daten ich von mir preisgegeben habe, Empfehlungsalgorithmen waren immer ganz schlimm, insbesondere was das Thema Musik angeht, aber da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drüber sprechen.